Liebe Greifbar-Gemeinde, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich, während ihr hier an diesem Sonntag im August Gottesdienst feiert, sind wir in Schweden, aber mit unseren Gedanken jetzt bei euch und freuen uns, dass hier heute auch Gottesdienst gefeiert wird, wie an jedem Sonntag im Jahr. Heute soll es um einen Abschnitt aus dem Epheserbrief gehen. Im zweiten Kapitel schreibt der Apostel einiges über das Einst und Jetzt in unserem Leben. Und das möchte ich jetzt gerne vorlesen. In Epheser 2 heißt es: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist Gottes Wort. Liebe Greifbar-Gemeinde, kennt ihr das Vorher-Nachher-Spiel? Es wird immer wieder gerne gespielt. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, das Vorher-Nachher-Spiel hat am häufigsten zu tun entweder mit unserem Gewicht oder mit der Frisur. Und bestimmte Männer- und Frauenmagazine, die ihr natürlich allenfalls und höchstens beim Friseur oder beim Zahnarzt lesen würdet, werden nicht müde, Menschen auszustellen, die erst, sagen wir vorsichtig, ein bisschen geräumig waren, also so wie Gott sie geschaffen und McDonald's sie geformt hat, und danach später plötzlich wie Models und Modellathleten daherkamen. Das verstärkt die Sehnsucht, man möge das doch vielleicht auch schaffen. Nur klappt das nicht immer. Oder man sieht Menschen, die erst ganz furchtbare Frisuren hatten und nach entsprechender Behandlung plötzlich richtig schick aussehen. Ich war heute auch extra nochmal beim Friseur, um hier nicht ein negatives Beispiel dafür abzugeben. Je nach Geschmack fragt man sich allerdings manchmal, ob das Ergebnis wirklich so sehr beeindruckend ist. Auch Politiker eignen sich immer mal für Vorher- und Nachher-Spiele. Besonders Joschka Fischer bot das in regelmäßigen Abständen. Das war ja dann so die Gebärde der Gebärdensprache, wie man Joschka Fischer darstellen sollte. Manchmal werden uns aber Bilder von Vorher und Nachher gezeigt, damit wir nicht vergessen, damit wir uns erinnern, damit wir uns an dem freuen, was so ganz anders und so viel schöner wurde. In unserer Stadt hier in Greifswald ist das besonders an einer bestimmten Sicht auf die Dinge zu erkennen. Es gibt dann auch gelegentlich Ausstellungen von Fotografen in unserem Museum und dort werden dann Bilder nebeneinander gestellt, Straßenzüge, einzelne Häuser, große Gebäude am Marktplatz, wie sie vorher aussahen, nahezu Ruinen, fast ganz kaputt, und wie sie heute aussehen, wiederhergestellt, in frischen Farben, lebendig und schön. Worum soll es heute gehen? Meine erste Frage ist, was ist eigentlich das Thema dieses zweiten Kapitels im Epheserbrief? Da ist der Vergleich ernster, tiefer, grundsätzlicher, der Vergleich von vorher und nachher. Die Gemeinde in Ephesus wird daran erinnert, wo sie herkommt. Und ihr wird gesagt, was sich seither geändert hat. Erinnert euch, vergesst es nicht, freut euch daran. Es ist eine ziemlich radikale Rede von vorher und nachher. Was für ein Vorher? Ihr wart tot, schreibt Paulus. Was für ein Nachher? Aber Gott hat euch lebendig gemacht. Das Vorher wird dabei in den dunkelsten Farben gemalt. Euer Leben jenseits von Gott, sagt Paulus, kann man eigentlich gar kein Leben nennen. Ihr wart in Hell's Kitchen, ihr wart in des Teufels Küche, im Vorhof zur Hölle. Paulus sagt es noch drastischer. Ihr wart von einer dunklen Macht besessen und geritten, die euch immer tiefer ins Schlamassel zog. Jenseits von einem Leben mit Gott bedeutet das, jenseits von einem Leben mit Gott, das ist kein neutraler Raum. Es ist kein Raum, in dem man sich irgendwie auch einrichten könnte. Zwar nicht fromm, aber vielleicht doch wenigstens anständig. Jenseits des Lebens mit Gott ist einfach Hell's Kitchen. Und wenn ich mich noch so bemühe, ein anständiger Mensch zu sein, es wird nicht besser. Martin Luther hat das einmal mit einem Reittier verglichen. Unser Leben sei wie ein Reittier und es wird entweder von Gott geritten oder von dessen Widersacher. Etwas Drittes gibt es nicht. Das sind keine moralischen Kategorien. Das fragt nicht danach, ob jemand einigermaßen anständig und gut lebt oder ein echter Bösewicht ist. Da geht es schlicht um Besitzverhältnisse. Da geht es darum, ob mein Leben bei Gott beheimatet ist oder ob ich mich ihm verweigert habe. Und das kann man ja bekanntlich hoch anständig tun. Oder man kann es ganz unanständig tun, was Paulus hier in diesen Zeilen wohl eher vor Augen hatte. Und Paulus sagt, da kommen wir alle her. Alle. Das ist unser Ausgangspunkt. Und das ist nun eine spannende Beobachtung. Dann ist nämlich Verlorenheit, Hell's Kitchen, nicht das Ende, nicht so etwas wie die Strafe für ein verfehltes Leben, sondern es ist der Ausgangspunkt. Und wenn dieser Zustand von Paulus als Tod bezeichnet wird, dann bedeutet das auch, wir können daran überhaupt nichts ändern. Was sollen Tote auch tun? Ihre ganze Freiheit besteht darin, tot zu sein und im Grab rumzuliegen. Das ist das Vorher. Unser Vorher, nicht das Vorher von irgendwelchen schlimmen Leuten da draußen, sondern unser Vorher. Und umso leuchtender malt Paulus dann das Nachher. Gott selbst hat es nämlich nicht dabei belassen. Gott ist nicht der, der am Ende Menschen in die Hölle verdammt. Er ist vielmehr der, der Menschen aus der Hölle herausholt. Aus Toten macht er Lebendige. Hier wird die Ostergeschichte als unsere Geschichte erzählt. Vorher tot, jetzt auferweckt. Vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus. Vorher Kinder des Zorns, jetzt von Gottes großer Liebe beschenkt. Vorher in Hell's Kitchen, jetzt Ehrengäste am Tisch des Herrn. Vorher wirklich arme Schweine, jetzt reich beschenkt. Selig nennt Paulus das. Selig heißt gerettet, nach Hause gebracht, wieder ins Lot gekommen, den inneren Nordpol gefunden, aus der Hölle befreit. Paulus erzählt unsere Geschichte sozusagen als eine paradoxe Friedhofsgeschichte. So als ob man eine Beerdigung filmt und dann den Film rückwärts laufen lässt. Da geht also einer zum Grab, schaufelt den Sarg frei, öffnet den Deckel und holt mit einem Machtwort den armen Toten heraus und der schlägt die Augen auf, erhebt sich aus der kühlen Gruft und steigt aus dem Grab. Und dann versammeln sich die Menschen und singen österliche Lieder voller Freude. Wenn wir das bekannte Gleichnis hören von den beiden verlorenen Söhnen, dann ist das der gleiche Gedanke. Als der Vater den verlorenen Sohn im Arm hält und als das Fest beginnt, da ruft er, dieser mein Sohn war, ja was eigentlich, ein bisschen in Schwierigkeiten, leider nicht so religiös, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, eben nicht perfekt, aber wer ist schon perfekt? Nein, der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot. Er war mausetot, weil er nicht beim Vater war. Aber jetzt ist er lebendig geworden. Ostern, tausendfach und abertausendfach wiederholt. Wo immer ein Mensch zu glauben beginnt und getauft wird, passiert das. Wie sagt es der Auferstandene? Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Paulus geht fast noch ein Schrittchen weiter in seiner mutigen Auslegung und sagt, ja, der ist eigentlich schon selig mit Jesus. Denn Jesus kommt zum Fest und er bringt alle seine Kumpane mit, nicht die feinste Gesellschaft, aber weil er es ist, dürfen sie alle rein, alle dabei sein. Nur rein mit euch. Jesus hat die Tickets gelöst, für jeden, auch für dich, nur reinspaziert, mit Jesus lebendig gemacht. Wegen Jesus Vergebung, durch Jesus Gnade, mit Jesus eingesetzt im Himmel. Und in Zukunft noch reicher will er uns beschenken, überschwänglich. Und das muss auch wieder mit Jesus zu tun haben. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr, wie oft der Paulus in diesen wenigen Zeilen sagt, in Christus Jesus. Was haben wir an Jesus? Alles, alles haben wir mit ihm. Und was sind wir ohne ihn? Wandelnde Leichen in Hell's Kitchen. So sieht Paulus das hier. Vorher, nachher. Eins ist noch zu sagen, weil es dem Paulus ungeheuer wichtig ist. Er redet nicht nur von vorher und nachher, er redet auch von nicht und sondern. Nicht aus uns heraus wurde dieses persönliche Osterfest möglich. Nicht durch Werke, nicht durch noch mehr Frömmigkeit, nicht durch einen tapferen Entschluss, ein besserer Mensch zu werden, nicht durch mehr Beten, nicht durch weniger Sündigen, nicht aus uns. Sein Werk, seine Tat, ausschließlich, nicht wir, sondern er. Und darum, gewiss und belastbar, unzerstörbar, unkaputtbar, nicht nach der Logik der Religionen, tu das, tu mehr, gib dir Mühe, opfere, verzichte, tue gute Werke, sei fromm, sei ein bisschen frömmer, rauf die Leiter, immer höher und dann lass uns mal schauen, ob es reicht, am Ende vielleicht, vielleicht auch nicht. Nicht die Logik der Religionen, sondern das Erbarmen, die Liebe, die Güte, die österliche Kraft Gottes. Soweit dieser Abschnitt aus dem Epheserbrief. Ziemlich klar, wenn auch harter Tobak. Und nun, was machen wir damit? Ehrlich gesagt bin ich an dieser Stelle stecken geblieben und habe mich jetzt nicht nur äußerlich mal in die Bankreihe gesetzt, sondern auch innerlich. Und habe mich gefragt, diese gewaltigen, großen Worte, Wie passen sie eigentlich zu unserem tatsächlichen Leben? Das Problem könnte doch darin bestehen, dass für die meisten von uns das Vorher nicht so düster und das Nachher nicht so glänzend ausschaut, sich mindestens nicht ganz so anfühlt. Ich setze mal der Einfachheit halber voraus, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt und dass uns Jesus tatsächlich zu einem neuen Leben erweckt hat. Und ich setze auch mal voraus, dass uns nichts zurückzieht in das alte Leben ohne Jesus. Nur war dieses Vorher so düster? Es erschließt sich nicht intuitiv, dass unser Leben vorher ein Vorhof zur Hölle war. Und uns erscheinen manche Berichte dann auch ein bisschen skurril, wenn Menschen ihr altes Leben als pure Katastrophe bezeichnen und das Neue, seitdem sie glauben, als ein Vorgärtchen des Himmels. So etwas gibt es, aber es ist nicht unbedingt die Regel. Kürzlich las ich noch einmal eine ältere Geschichte, vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, sie bleibt aber nett. Im Laufe eines Gottesdienstes gab ein Chorsänger, ein junger Mann von ungefähr 20 Jahren, sein Zeugnis. Und das ging so. Ich versank tief, tief in der Sünde. Immer weiter entfernte ich mich von Gott. Es gab keine Versuchung, der ich mich nicht ausgesetzt sah. Keine schlechte Tat, zu der ich mich nicht hingezogen fühlte. Ich war rebellisch, aufsässig und destruktiv. Und dann, preis den Herrn, fand ich mit 4 Jahren zu Jesus und er veränderte mein Leben. Ist ja nicht wirklich bei den meisten von uns so gelaufen. Und das Nachher ist dann oft auch nicht so glänzend. Ich habe mal darüber nachgedacht, wie es tatsächlich ist. Und an mehreren Stellen bin ich hängen geblieben, bei denen ich dachte, naja, vielleicht wird es nicht nur mir so gehen. Man sieht unserem Alltag auch nicht unbedingt an, dass unser Leben aus einem Vorher in ein Nachher gehoben wurde. Ein erstes Beispiel. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, schreibt Paulus. Pustekuchen. Ich lebe in einer Welt, in der es nur nach Werken zählt, was jemand ist, und in der das Rühmen zum Grundinventar jeder Unterhaltung zählt. In meiner Welt, an der Universität, müsste das Ganze folgendermaßen vorgetragen werden. Durch Anstrengung und Mühsal, über alles Maß hinaus, seid ihr anerkannt durch Leistung und das nur aus euch. Euer Verdienst ist es aus euren Werken, damit ihr gut dasteht, gerühmt und anerkannt werdet und ein gutes Gefühl haben könnt. Das ist die Logik, nach der ich lebe, in einer Hochleistungsgesellschaft bis zur Erschöpfung. Ändert mein Glaube an einen gütigen Gott etwas daran? Ist das im Nachher anders als im Vorher? Sagt nun jemand zu meinen Doktoranden etwa, oh, diesen Doktorgrad bekommst du aus Gnade, damit du dich nicht rühmen kannst. Nein, der Doktorgrad muss mit Blut, Schweiß und Tränen errungen werden. Jedenfalls, wenn man nicht das nötige Kleingeld und zweifelhafte Kontakte hat. Und so ist es doch fast überall, oder nicht? Und in einem gewissen Maß ist es doch auch nötig und gut. Wer von uns wollte zum Beispiel von einem Chirurgen operiert werden, der seinen Doktor aus Gnade bekommen hat und nicht mit Blut, Schweiß und Tränen? Aber was soll mir dann die Rede von der Gnade? Ist sie dann mehr als eine leise Korrektur, ein Das ist alles nur Vorletztes und im Letzten zählt dann Gnade. Ein, wenn ich scheitere, bleibt mir doch die Gnade. Nicht wenig, aber auch wiederum nicht so radikal anders, wie es sich erst anhörte. Ein zweites Beispiel. Tod in den Sünden und Übertretungen, jetzt aber mit Christus lebendig gemacht. Tja, wie ist es denn mit dem Vorher und Nachher in dieser Hinsicht? Wer nur ein bisschen achtsam mit sich selbst umgeht, der merkt doch, wie unzureichend wir trotz allem immer noch sind. Wie es hapert an allen Ecken und Enden, auch nachher. Wie die Liebe auf der Strecke bleibt. Wie es uns an Weisheit mangelt. Wie uns Ungeduld, Angst, Sorge, Gier, Geiz und Verbitterung treiben können. Unzulänglichkeit eben. Kindererziehung ist ein wunderbares Beispiel dafür und da sind ja einige von euch gerade mittendrin. Ein Redner in den USA sagte einmal Folgendes. Als wir noch keine Kinder hatten, fuhr ich durch die Gegend und hielt Vorträge. 10 Gebote, wie man Kinder zu perfekten Erwachsenen erzieht. Als unser erstes Kind geboren wurde, änderte ich den Titel. 10 Hinweise, wie es vielleicht klappen könnte. Als das zweite Kind da war, änderte ich den Titel noch einmal. Ein paar vorsichtige Empfehlungen für Leidensgenossen. Und heute halte ich keine Vorträge mehr. Ich finde, unsere Versuche, Kindern in dieses Leben und in die Welt hineinzuhelfen, offenbaren nur zu gut, wie es um uns steht. Wie viel wir auch bei bestem Bemühen schuldig bleiben. Ich könnte das nach 4 Kindern und bei 7 Enkeln jedenfalls so sagen. Was ist es dann mit der Rede vom neuen Leben? Und ein letztes kurz, selig auferweckt und eingesetzt im Himmel. Wie ist es da mit dem Vorher und Nachher? Ist es wirklich so himmlisch, wie wir leben? Naja, offenbar in vielerlei Hinsicht nicht. Krankheit schlägt zu und will nicht weichen. Einige von uns erleben das bei sich und ihren Kindern. Die Kräfte reichen manchmal vorne und hinten nicht. Die Seele will sich nicht freuen. Sie versackt eher in einem herbstlichen Nebel. Sorgen machen sich breit. Zum Beispiel, in was für eine Welt wir unsere Kinder entlassen und was da wohl noch alles auf sie zukommt. Also einen Himmel stelle ich mir da schon ein bisschen anders vor. Wie bringen wir das jetzt zusammen? Naja, es muss nicht an Paulus liegen. Es kann ja daran liegen, dass ich es einfach noch nicht verstanden habe. Und mich macht auch vorsichtig, dass Paulus das alles ja selbst kannte. Schwierigkeiten im Beruf, Widerstände, eigenes Versagen. Und in seinem Brief, den er den Ephesern geschrieben hat, wird er noch sehr deutlich sagen, was sich da noch alles ändern muss. Und ganz am Ende wird er sagen, wie wenig diese Welt schon der Himmel ist. Aber wie können wir es dann verstehen mit dem Vorher und dem Nachher? Ich will es ganz einfach sagen, der Unterschied besteht nicht in unseren Lebensumständen. Der Unterschied besteht in der Gemeinschaft mit Jesus. Jesus macht den Unterschied. Er ist in uns und mit uns und um uns herum und das hebt uns aus jeder Hölle. Also nicht unsere Lebensumstände haben sich geändert, als uns Jesus zum neuen Leben erweckte. Nicht die Mühsal der Arbeit in einer Leistungsgesellschaft, auch wenn wir vielleicht gegenüber manchen Ansprüchen dieser Leistungsgesellschaft ein bisschen widerständiger und ein bisschen gelassener sein können. Siege nicht ganz so euphorisch feiern und Niederlagen nicht ganz so katastrophal hinnehmen müssen. Auch an unserer Fähigkeit zu versagen, Fehler zu machen, hinter berechtigten Ansprüchen zurückzubleiben, hat sich nicht geändert. auch wenn wir vielleicht wissen, dass wir immer wieder aufstehen dürfen. Nicht die Nöte haben sich geändert, die in uns und um uns herum toben von Krankheit und Tod und anderen großen Katastrophen, die in unser Leben einbrechen. Auch wenn wir vielleicht auf manches mit mehr Zuversicht und Hoffnung schauen. Und dieses auch wenn wir in all dem, was sich offenkundig noch nicht ändert, dieses auch wenn wir hat mit Jesus zu tun. Denn in all dem hat sich eines geändert. Wir sind, wie Paulus schreibt, nicht mehr Kinder des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Wir werden nicht mehr vom dunklen Herrscher geritten. Wir sind mit alledem bei Jesus. Und er geht durch alles mit uns hindurch. Was Paulus sagen möchte, ist ungefähr Folgendes. Bei Gott ist genug Liebe und Stärke. Er hat genug Liebe und Stärke, um dich aus der Verlorenheit herauszuretten. Und jetzt wird er auch mit dem Rest fertig werden. Er hat genug Liebe und Stärke. Er macht Menschen zu seinem Volk und dann geht er mit diesen Menschen durch dick und dünn. Durch die Mühsal, mit der wir uns von einem Acker ernähren, der immer noch Dornen und Disteln trägt. Durch unser persönliches Ungenügen, wenn wir es doch zum 1000. Mal wieder ohne Gott und gegen unseren Mitmenschen versuchen. Durch unsere Not, wenn uns Seele und Leib verschmachten und uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Es nimmt offenbar noch kein Ende damit. Wir werden nicht einfach aus alledem herausgeholt, jetzt schon. Aber er geht mit uns durch all das hindurch. Er hat genug Liebe und Stärke. Den größten Schritt hat er ja schon getan. Er hat uns mit Jesus österlich zu einem neuen Leben erweckt. Den Rest wird er tun. Wir haben also doppelte Gründe. Zum einen haben wir Gründe, diese Welt und unser Leben stocknüchtern anzuschauen und nicht in eine falsche und unnüchterne Euphorie zu verfallen. Und zugleich haben wir beste Gründe, darin gerade nicht zu verzagen, sondern zu hoffen und voller Hoffnung weiterzumachen. Er hat genug Liebe und Stärke. Und die Bibel ist voll von Geschichten, die das erzählen. Er hatte genug Liebe und Stärke für Mose und sein ewig motzendes Volk. Er hatte genug Liebe und Stärke für Josua, dem die Aufgabe, das Volk ins neue Land zu bringen, über den Kopf zu wachsen drohte. Er hatte genug Liebe und Stärke für Jona, der ihm am liebsten davongelaufen wäre. Er hatte genug Liebe und Stärke für Petrus, dieses Großmaul, das ihn dann kleinlaut verraten hat. Er hatte genug Liebe und Stärke für Hiob, der sein eigenes Leiden nicht mehr verstehen konnte. Er hatte genug Liebe und Stärke für Salomo, dem der Reichtum und die Frauen den Verstand raubten. Er hatte genug Liebe und Stärke für einen Verbrecher am Kreuz, der in der letzten Stunde seines Lebens gerade noch die Kurve kriegte. Er hatte genug Liebe und Stärke für Zachäus, einen korrupten Finanzhai. Genug Liebe und Stärke für eine verachtete Frau am Jakobsbrunnen, deren Leben in Scherben dalag. Er hatte genug Liebe und Stärke für die Gemeinde von Korinth, wo es drunter und drüber ging. Er hatte genug Liebe und Stärke für die Christen in Rom, die für ihn ins Leiden gingen. Er hatte genug Liebe und Stärke für David, der so viele Fehler machte, dass man ihn sich eigentlich nicht mehr als einen König vorstellen konnte. Genug Liebe und Stärke. Liebe und Stärke Gottes haben aber einen Namen und dieser Name heißt Jesus. Jesus ist Gottes Liebe und Jesus ist Gottes Stärke. Durch alle Tiefen, über alle Höhen, durch allen Stress, durch Krankheit und Gesundheit, durch Versagen und Gelingen, durch Freude und Traurigkeit, durch die Kraft der Jugend und das Altwerden, durch den Abschiedsschmerz, durch die Tage, an denen uns alles zu viel wird, durch die Zeiten, in denen uns anscheinend niemand mehr braucht oder die Zeiten, wo anscheinend niemand mehr für uns da ist. Er geht mit und bringt uns durch. Ein Satz zum Schluss. So hat Gott mit uns einen Anfang gemacht. Er hat uns mit Jesus aus dem Grab gerufen und er hat uns in ein neues Dasein versetzt. Noch sind unsere Lebensumstände nicht immer so, dass man das Neue an ihnen ablesen könnte. Der amerikanische Theologe Gary Hawthorne hat dazu einen sehr schönen Satz gesagt. When God is involved, whatever he begins already has the end inside. Wenn Gott beteiligt ist, dann hat alles, was er anfängt, sein gutes Ende schon in sich. Wenn Gott beteiligt ist, hat alles sein gutes Ende schon in sich. So ist es. Seit wir aus Hell's Kitchen heraus sind und in die Gemeinschaft mit Jesus hineinversetzt sind, er hat angefangen und dieser Anfang hat sein gutes Ende schon in sich. Er wird zum Ziel mit uns kommen. Und wenn Gottes Volk zustimmt, würde ich jetzt gerne euer Amen bis Schweden hören. Hej då!